herzlichen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder hier so zusammen sein dürfen. Die Gemeinschaft miteinander, aber vor allem die Gemeinschaft mit unserem lebendigen Gott feiern. Ja, er ist gegenwärtig und er will sich auch an diesem Morgen verherrlichen in seinem Wort. Und das haben wir ja jetzt gerade gehört, ja, die Schriftlesung. Und wir wollen heute Morgen ein wenig hineinschauen mit diesem Thema Gott in der Fülle der Angebote. Das war gerade damals in Park, also auf diesem riesen Kulturpark, wo die Philosophen den armen Paulus, in Klammern für arm, also Paulus hingeschleppt haben und ihn ja zur Verantwortung gebracht haben oder gebeten haben, er soll endlich mal jetzt Farbe bekennen und zeigen, was er so drauf hat. Ja, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn jetzt so ein paar Leute dann dich mitschleppen würden in die Fußgängerzone und dich da im Protest hinstellen würden und sagen, so, jetzt rede mal und sag mal von deinem Glauben. Aber wir sehen, dass hier Paulus ein besonderer Mann war. Und bevor ich da einsteige, möchte ich doch noch ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir jetzt dein lebendiges Wort aufschlagen dürfen. Denn wir wissen, dass dein Geist unter uns wirkt und wir bitten dich, dass du für jeden Einzelnen einen Segen bereit hast, Herr, wo du wirkst, wo du dich offenbarst und wo wir sehen dürfen, wie deine Werke, wie dein Wille uns lebendig wird. Hab Dank. Amen. Ja, liebe Gemeinde, stellt euch vor, der Apostel Paulus würde heute Morgen und durch unsere Stadt gehen. Ja, er läuft jetzt nicht über den antiken Marktplatz von Athen, sondern durch unsere Fußgängerzone, ja. Vorbei an den vielen Schaufenstern, an den Straßenständen und an den vielen Plakaten, die da auf dem Weg sind. Ja, und dann noch das Riesenangebot, was wir noch haben im Internet. Ja, was würde der Apostel Paulus heute sehen? Ja, damals in Athen sah er an jeder Ecke Altäre, Statuen von unzähligen Göttern. Die Menschen wollten sich gegen jede unvorhergesehene Sache absichern. Da hatten sie einen Gott da und eine Göttin da. Ja, alles sollte sicher sein. Da ist ein Gott für das Geld, ein Gott, eine Göttin für die Schönheit, ein Gott für Erfolg im Beruf, im Alltagsleben, ein Gott für die Gesundheit und so kann man immer weiter sagen, ja, und so weiter. Aber jetzt stellen wir vor, wenn Paulus heute durch unsere Welt ginge, würde er feststellen, ja, die Altäre und diese Götterfiguren und diese Götzen sind genau noch dieselben wie damals. Sie sehen aber heute nur ein bisschen moderner aus. Damals gab es ja kein Handy, damals gab es nicht so viel zu Konsum und so viel zu Rezepte und so weiter. Und so sehen wir, dass es so dieselben Götter sind, die wir anbeten, aber in einer modernen Form. Ich führe mal ein paar auf. Ja, wir haben da zum Beispiel den Altar des Konsums. Ja, wenn man bedenkt, was heute die Menschen alles kaufen und alles ja einverleiben und da sehen wir, dass sie ganz viel Geld opfern und viel Zeit für unzählige Dinge, die sie am Ende gar nicht brauchen und am anderen Ende einfach nur kaufen, weil es gekauft ist oder weil sie im Moment denken, das wäre jetzt gut für sie. Aber eigentlich brauchen sie nicht. Dann so viele Dinge, was heute auf dem Markt ist, mit vielen Rezepten und alles, ja, das muss ich noch probieren, und das muss. Und dann rennt man wie damals, ja, von einem zum anderen. Dann auch die vielen Dinge, die gekauft werden. Ja, ich muss unbedingt das neueste Smartphone haben, ich muss unbedingt ein schickeres Auto haben, ich muss unbedingt eine perfekte Wohnungsausstattung haben. Also das muss sich unbedingt jetzt ändern. Ja, so viel gibt's. Der Altar des Konsums, da können wir noch viele von unserer Wunschliste aufzählen. Aber dahinter steckt ein Gedanke, und zwar die Hoffnung, Wenn ich das habe, ja, wenn ich dieses Angebot habe, wenn ich jenes noch besitze oder wenn ich das mir noch zulegen kann, ja, dann geht es mir gut, dann bin ich glücklich. Ja, wenn ich jetzt eine Klimaanlage hätte und so weiter, dann wäre ich glücklich. Das ist das eine, aber dann haben wir auch noch einen anderen Altar in unserem Leben, ja, den Altar der Selbstverbesserung, ja, der Kult um den perfekten Körper, die gesundeste Ernährung. Wie oft geht da ja, die Kommentare ja, von einem zum anderen? Das wirksamste Rezept gegen Schmerzen, gegen alles Mögliche. Wenn man nur mal ein Leiden hat, dann kommen fünf und fragen und sagen dir, ich hätte das, der andere das und das und das und das. Ja, nichts dagegen, ja, aber man ist einfach dazu verleitet, eben nur auf sich selbst zu sehen. Und dahinter steht die Angst, ja, ich bin nur etwas wert, wenn ich perfekt funktioniere, wenn alles in Ordnung ist, wenn es mir gut geht, dann bin ich erst ein Mensch oder dann bin ich erst tauglich. Ja, so ein Altar, ja, das war der Selbstverherrlichung. Dann auch der Altar der ständigen Erreichbarkeit. Es ist auch so ein Kult, dass man unbedingt an jedem Ort ja erreichbar sein muss. Und das ist eben unser Smartphone, das uns sehr, sehr in Beschlag nimmt. Ja, wir jagen danach nach jeder Bestätigung, nach jeder Antwort, nach jedem Like, ja, nach Anerkennung und wissen nicht, dass wir dann dadurch auch zum Sklaven uns dieses Gerätes machen. Ja, ich habe mir da den Satz aufgeschrieben, ja, dann haben wir nicht mehr das Handy in der Hand, sondern das Handy hat uns in der Hand. Und so verlieren wir sehr, sehr viel Zeit. Ich erzähle das alles und ziehe das auf, um am Schluss zu sehen, wie viel Zeit, wie viele Dinge, wie viele Gedanken, wie viel Geld, wie viel von uns selber wir investieren in Dinge, die für uns nur persönliche ja, Befriedigung schenkt oder irgendetwas schenkt, aber jetzt im Gegensatz die Zeit des lebendigen Gottes, die Zeit von ihm, ja, wie ist das Verhältnis? Aber so sehen wir, wie damals ja, die Götzen in Athen, so gibt es auch heute Götzen, die wir wo wir so viel Zeit aufwenden und einfach das Wahre dahinterlegen. Wir lächeln oft heute über diese alten Griechen mit ihren vielen Göttern. Aber leben wir nicht in Wahrheit ganz ähnlich heute? Wir rennen von einem Angebot zum nächsten, immer auf der Suche nach dem preisgünstigsten Angebot, nach unserem größten Glück, nach besserer Gesundheit, ja, nach Erfüllung, nach innerem Frieden, nach Befriedigung. Und da können wir noch eine Liste weitermachen. Ja, und wenn wir so den Wochenanzeiger da ins Haus bekommen, dann ist so ein Stoß nur Werbung, also nur Angebote von ja Dinge, die wir dann haben müssten. Ja, wo wir dann sagen, ja, das ist jetzt preisgünstig, das ist jetzt was für mich, da muss ich zugreifen und so weiter. Und da werden wir praktisch so bombardiert. Ja, wir wollen ein wenig jetzt unter dem ersten Punkt den Sinn des Lebens betrachten, ja, auf der Suche des Sinn des Lebens in der Fülle der Angebote. Paulus schlenderte damals durch Athen und hat so in jeder Ecke oder in jedem kleinen Park so die verschiedenen Altäre, die verschiedenen Götterfiguren gesehen. Und darin hat er nicht nur diese Götten und Götzen und die Altäre gesehen, sondern er hat dahinter gesehen. Er verurteilte jetzt nicht die Menschen auf den Areopag, weil sie so viel Götzen und so viel Altäre besitzen, sondern er hat da tiefer hineingesehen, hat in ihre Sehnsucht, die sie dadurch ausdrücken, gesehen. Sie hatten eine Sehnsucht, jemand ja zu befriedigen, den sie vielleicht übersehen haben. Also ihre Sehnsucht ja nach religiösem, ja Ewigen, wo sie nicht Worte finden, das zu erklären. Und das gibt es auch heute in unserem Sein, ja, diese Sehnsucht nach dem Ewigen. Und die Athener haben da so diesen Altar benannt, dem unbekannten Gott, weil sie einfach diesem Unbekannten, dieser Sehnsucht einen Namen geben wollten. Und haben sie ihn einfach unbekannten Gott genannt. Und dieser Altar war das Eingeständnis der Athener, dass trotz aller Philosophie und Pracht doch noch eine Lücke in ihrem Leben klaffte. Paulus drückt das in Vers 22 aus, von unserer Schriftlesung in Apostelgeschichte 17. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ja, auch heute spüren viele Menschen diese Lehre, eine Sehnsucht nach etwas, das Erfüllung schenkt und größer ist als, ja, was sie bisher erreicht haben. Ihnen fehlt irgendetwas. Und da sind sie da dran und suchen in verschiedenen, ja, Situationen, verschiedenen Möglichkeiten, diese Lehre auszufüllen. Wir kommen dann noch später drauf, wie Paulus das dann nochmal anders ausdrückt. Aber ich möchte etwas noch viel Trauriges in unsere Zeit hinein sagen. Ja, viele haben einen Altar in ihrem Leben mit der Aufschrift der vergessene Gott. Ja, nicht der unbekannte Gott, sondern der vergessene Gott. Sie haben diesen Altar, weil sie einmal dem lebendigen Gott gedient haben, aber jetzt durch so viele andere Angebote schwach geworden sind. Andere Dinge sind wichtiger geworden, ja, sie sind zu Göttern geworden, ohne die man nicht mehr auskommt, die man nicht vermissen will. Und da können wir uns mal selber in unser Leben hinein prüfen, ja, was ist uns wichtiger geworden, ja, unsere Wohnung, unser Leben, unsere Selbstgestaltung, ja, dass es sich um mich geht, dass meine Wünsche erfüllt werden und dass es mir gut geht und dass ich gesund bin und dass es alles gut, also abläuft, im Beruf und überall, ja, das kann zu einem Gott werden. Ich habe mir da die Frage gestellt, was ist dir wichtiger oder was ist uns wichtiger als dein Kreuz auf sich zu nehmen, wie Jesus das ausdrückt, und Jesus nachfolgen. Was ist dir wichtiger? Wir haben es uns neben der Nachfolge Jesu sehr bequem gemacht. Was geben wir eigentlich noch auf für den Herrn? Wo sind wir wirklich noch bereit, Opfer zu bringen? Wir legen das alles parallel, und wenn uns gut geht, ja, dann sagen wir, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wenn wir fragen, wie wird Gott in meinem Leben verherrlicht, wie viel Zeit, wie viel Anbetung, wie viel Einsatz ich für Jesus mache, ja, da kommt eben manche Sachen zu kurz. Viele Dinge verehren wir parallel zu Gott, parallel zu dem, was unser Leben eigentlich ausmachen sollte, ein Licht für Jesus zu sein, ein Zeugnis, ein geschriebener Brief in dieser Welt. Aber manchmal ist es nicht so. Manche Altäre der Welt sind auch zu unseren Altären geworden. Und das ist das Traurige dann der Geschichte. Und da muss man sagen, ja, der vergessene Gott oder der Zurückgewiesene oder der Abgeschwächte oder wie man es auch ausdrückt. Es ist einfach dieser Altar, der eigentlich das Zentrum in unserem Leben sein soll. Jetzt Altar in dem Sinn, dass wir Gott verehren, dass wir Gott anbeten und dass wir es in allen Dingen in unserem Leben an erster Stelle stellen. Ja? Es heißt jetzt nicht, dass ich Gott anbete und Gott verehre, wenn ich jetzt hier im Gottesdienst sitze. Sondern es heißt auch, Gott anbeten, Gott die Ehre geben, wenn ich am Arbeitsplatz bin oder wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn meine Kameraden ja mich ansprechen, ja, was ist mit dir los? Ja, bezeuge ich da oder gucke ich, dass da andere Sachen sind? Andere wichtige Sachen in meinem Leben. Was ist mir wichtiger geworden in meinem Leben? Und da heißt Jakobus, in Jakobus 4, Vers 4, er hat es auf einen Punkt gebracht, dieser Jakobus, und der hat es so geschrieben in Jakobus 4, Vers 4, da hat er dann geschrieben: Wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und dann drückt er es weiter nochmal aus, und zwar der Johannes, also Apostel Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 15, da schreibt Johannes: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Gott will uns heute ansprechen und sich dir ganz neu offenbaren. Ja, was ist dir in deinem Leben wichtiger geworden als er? Worin investierst du die meiste Zeit? Und was achtest du am liebsten und am meisten in deinem Leben? Jetzt kann man ja gleich die fromme Antwort und gleich schlussbereit: Ja, Jesus natürlich. Gott ist mein Sinn. Aber ist es wirklich so, wenn du in dein Herz hineinguckst, deine Zeit, dein Plan, dein Verlangen, deine Sehnsucht, alles, was so in dir steckt, ist sie wirklich in allen ausgerichtet auf den Herrn? Jesus zeigt das in einer Antwort, wo er gefragt wird: Was ist das größte Gebot? Ja? Was soll ich machen in meinem Leben? Und da sagt er in Matthäus 22, 37, Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem halben Herzen. Nee, mit deinem ganzen Herzen, also mit deinem ganzen Einsatz, mit deinem ganzen Leben, mit allem, was auch deine Wünsche betreffen. Dein ganzes Leben, dein ganzes Herzen, ja. Und mit deiner ganzen Seele denken, fühlen, wollen, oder was man da aufzählen kann. Und mit deinem ganzen Gemüt, also alles, es umschließt alles. Jede Zeitlücke, jedes Verlangen, jedes deiner Persönlichkeit, ist es ausgerichtet zu Jesus, zu Gott? Oder haben wir da noch andere Dinge, die uns wichtig, ja, die uns vielleicht manchmal noch wichtiger sind als geistliche oder biblische Dinge, zu denen wir forschen sollen? Lesen wir so die Bibel, damit wir Erkenntnis haben? Oder lesen wir die Bibel, damit die Pflicht erfüllt ist, dass wir jeden Tag unsere stille Zeit machen? Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Der Gott, der uns nahe ist. Ja, wir sehen, dass Paulus in seiner Rede auf dem Areopag ja diese Brücke genommen hat von diesem Anknüpfungspunkt von dem unbekannten Gott, ja, um ihnen die Wahrheit zu sagen, Gottes Offenbarung weiterzugeben. Ja, und dies hat Paulus dann den Athenern dort auf diesem Podest dann weitergegeben, und zwar er wollte ihnen das Evangelium weitergeben, und er hat es mit aller Weisheit und ich glaube mit der Leitung des Heiligen Geistes so weitergegeben, dass er richtig schön aufgebaut das Wort Gottes weitergegeben hat. Gott selbst zuerst mal in den Mittelpunkt gestellt hat und dann so nach und nach die Hauptsache ja dann betont hat. Und da kommen wir noch später drauf. Er erklärte den Philosophen: Der Gott, den ihr sucht mit diesem Altar, dem unbekannten Gott, der Gott, den ihr sucht, ohne ihn zu kennen, der ist nicht ein ferner, ein unnahbares Wesen, sondern er ist nahe. Er wohnt aber auch nicht in Tempeln aus Steinen oder aus gehauenen Steinen. Er braucht kein menschliches Opfer, sondern er ist da. Denn er selbst ist der Schöpfer. Und das sagt Paulus ganz klar diesen Philosophen. Er sagt ihnen ganz klar: Gott hat die Welt und alles Leben ins Dasein gerufen. Wenn wir hineinschauen in diesen Text, Vers 24, Apostelgeschichte 17, Vers 24, da lesen wir: Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ja, nicht in Tempel, die mit Händen gemacht sind. Er ist der Schöpfer, aber auch der Erhalter. Er gibt uns Atem, er gibt uns Leben, er gibt uns unsere Existenz. Ja, er gibt jedem Baby ja mit dem ersten Schrei das wunderbare Leben. Ja, ich bin da. Gott hat ihm den Odem eingegeben, ja, und ihn in diese Welt hineingeboren lassen. Ja, was können wir ihm entgegenbringen? Nur unsere Anbetung. Da heißt es dann weiter in Vers 25, wo Paulus dann weiter schreibt oder weiter redet und sagt, er, Gott, wird auch nicht von Menschenhänden gepflegt, als der jemand etwas bedürfe, ja, oder bedarf, so er selbst jemandes Leben und Odem allenthalben gibt. Also, er hat jedem das Leben gegeben, er hat jedem ja den Odem gegeben. Du atmest hier, weil Gott es dir geschenkt hat. Es ist nicht nur so automatisch, sondern es ist, weil Gott, der Schöpfer, dir das Leben gegeben hat. Und er ist auch der Erhalter des Lebens. Er sagt es auch, ja, heute oder morgen oder irgendwann, ja, jetzt ist Schluss. Und dann bist du in der Ewigkeit. Er ist auch der Erhalter. Und das sagt er auch hier ganz klar. Der hat in Vers 26, und er hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnt und hat ihnen ein Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollte. Also Gott hat alles in der Hand. Obwohl wir manchmal meinten, wir können doch da Einfluss haben durch die bestimmten Medikamente oder unserem ja, sportlich geübte Körper und so weiter, dass wir da ein bisschen verlängern könnten und so weiter. Aber Gott ist es, der hier gesagt hat, ja, ich habe gesetzt, ja, wie lange sie leben. Dann, was Paulus dann noch erwähnt, ist hier in Vers 27, er ist ganz nahe. Um das diesen Philosophen in Athen zu zeigen, zitiert Paulus sogar die griechischen Dichter, um zu zeigen, dass er die weltlichen Anschauungen kennt. In ihm leben, weben und sind wir, so sagt er. Und da zitiert er einen Poet, den er ja auch dort kennengelernt hat. Und das zeigt uns auch, dass Paulus nicht auf den Kopf gefallen war, sondern er hat sich wirklich auch informiert über die Situation. Und wir können auch heute nicht nur einfach so in den Tag hinein leben, ja, sondern wir sollen uns auch erbaulich informieren, ja, über unsere Umwelt, um ihnen das Wort Gottes wirklich auch so vorzuleben, wie sie es verstehen, ja, wie sie es brauchen. Und das hat Paulus ja gemacht. Er ist durch die Stadt gegangen, ja, nicht nur durch die Stadt, er ging auch in ihre Synagogen, er ging auf allen freien Plätzen, das lesen wir ein paar Verse vorher, ja, in Vers 17, und er, also Paulus, redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in den Synagogen, auch auf den Märkten, alle Tage zu denen, die sich einfanden. Er war aktiv, er hat sich informiert, er hat mit ihnen gelebt, er hat ihnen das vorgelebt, bis schlussendlich diese Philosophen ihn auf den Areopag geschleppt haben und ihm gesagt haben, jetzt rede mal von dem Gott, den du meinst oder den du verkündigst. Und das war auch die Frage jetzt an uns, wie leben wir in dieser Welt? Sind wir Zeugnisse jetzt auf dem religiösen Bereich, in den Synagogen, auf diesem, was heute so vielerlei da ist, wo wir wirklich auch Zeugnis sind, ja, in verschiedenen religiösen Versammlungen, ja, wo wir dann auch betonen müssen, hier, wir haben das Wort Gottes und das ist der Maßstab und darin sollen wir uns ausrichten, nicht nach verschiedenen anderen, ja, Ideen und Einfällen der Menschen, sondern wir sollen das vom Herrn offenbarte Wort benutzen. Und da kommt er wieder drauf zu sprechen, der Apostel Paulus, indem er dann sagt in Vers 27 und 28, dass sie den Herrn suchen sollten, ruft er auf, der Mensch allgemein, er soll den Herrn suchen, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch etliche Poeten gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Also Gott hat uns, hat den Menschen gemacht. Wenn wir an Anfang der Schöpfung denken, ja, Gott hat den Menschen ihm zum Bilde, zum Ebenbilde Gottes hat er den Menschen geschaffen. Und so ist er bis heute. Aber Gott möchte und hat in den Menschen hineingelegt, dass er ein Verlangen nach ihm hat, nach Gott hat. Gott distanziert sich nicht von unserer Realität. Er möchte, dass der Mensch gerettet wird. Er möchte, dass er ihn erkennt. Er gibt ihm so viele Hinweise, sei es durch die Schöpfung, sei es durch Predigt, sei es durch einen Apostel Paulus, sei es aber auch durch dich persönlich, der du ein Zeugnis für Jesus an deinem Arbeitsplatz, an den Leuten bist, die dir Gott in den Weg stellt. Er möchte, dass sie ihn in dir sehen. Gott distanziert sich nicht von unserer Realität. Er hat den Menschen so geschaffen, dass sie ihn suchen und ihn spüren können, dass sie wissen, es muss ein Gott da sein. Er ist nicht der unbekannte Gott geblieben, sondern hat sich in der Schöpfung mit uns Menschen spürbar nahegebracht. Du kannst ihn, den lebendigen Gott, erfahren, ganz persönlich. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So heißt es in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt für uns, für dich, ganz persönlich, der du wohl vielleicht den Altar Gottes kennst und ihn einmal gedient hast. Du darfst erkennen, es gibt einen Weg zurück in diese innige Gemeinschaft mit Gott. Zurück zu ihm, zu dem lebendigen Gott, dass du ihn ganz persönlich wieder erfahren kannst. Gott ist dir nahe. Er will dich erneuern, dir vergeben, dir wieder die Gerechtigkeit offenbaren, die du in ihm, in Jesus hast. Weg von all den Altären und Götzen, die vielleicht dich verblendet haben, die dir in dein Leben hinein wichtig geworden sind. Du darfst wieder neu mit ihm, mit diesem Leben mit ihm beginnen oder es erfahren, dass er dir ganz nahe ist. Und das ist dann zum dritten Punkt, das ist dann der Wendepunkt in unserem Leben. Er will sich offenbaren. Aber er zeigt uns auch den Weg dazu, wie er sich offenbart. Und die Rede des Apostels Paulus, die gipfelt dann hier in diesem konkreten Ruf, verändere dich, indem du Buße tust, indem du bereit bist, umzukehren. Gott blickt über die Zeit der Unwissenheit hinweg, so sagt uns hier sein Wort. Er fordert nun aber alle Menschen auf, ihr Leben neu auf ihn auszurichten. Und so ist es auch heute Morgen. Er ruft dich auf und sagt, ich will die Vergangenheit zur Seite tun. Ich will dich aufrufen, komm zu mir, komm zu Gott und tue Buße, verändere dich, indem du glaubst an ihn, indem du dich verändern lässt, indem du wieder ganz neu anfängst. Und allen Altäre und Götzen und sonstige Welt zur Seite räumst und wirklich den wahren, einzigen Gott in deinem Leben erkennst und ihn ehrst. Da heißt es in Vers 30 nochmal in unserem Abschnitt in Kapitel 17, und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er heute, hier, gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Und dann bis heute hat Gott in deinem Leben dir Zeit der Unwissenheit übergeben. Er gibt dir jetzt die Möglichkeit, jetzt spricht er dich an, komm zum lebendigen Gott. Und dann heißt es Vers 31, darum dass er einen Tag gesetzt hat, an welchem er richten will den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er beschlossen hat und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn hat von den Toten auferweckt. Also Gott hat einen Tag gesetzt in unserem Leben. Und das ist auch ein Gerichtstag, ein Tag, wo er wirklich dein Leben auf die Waage legt und sagt, ja, bist du gläubig, bist du ja ganz dem Herrn geweiht, bist du auf dem richtigen Weg, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja, dieses Gericht geschieht durch einen Mann, den Gott eingesetzt hat und den er durch die Auferstehung, ja, durch die Auferstehung bestätigt hat. Und wir wissen es, es ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er wird Gericht halten über alle Menschen nach seiner Gerechtigkeit. Und dazu hat Gott einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. So wie es in Hebräer 9, Vers 27 und 28 steht. Und so gewiss den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um der Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal ohne Sünde denen erscheinen, die auf ihn warten. Zum Heil wartest du auf ihn? Bist du bereit? In Johannes 5, Vers 22 sagt das Wort, denn der Vater richtet auch niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und spricht Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und Apostel Petrus drückt das in seinem ersten Brief so aus, aber sie werden Rechenschaft geben dem, der bereit ist zu richten, die Lebendigen und die Toten. Und das ist Jesus Christus. Er ist von Gott zum Gericht eingesetzt worden. Und Tatsache ist, dass dieses Gericht eintreffen wird. Er hat es gesagt. Die Frage ist jetzt zu uns, sind wir vorbereitet? Ja, ich will heute Morgen nicht weiter auf diese Gerichte Gottes eingehen. Die hat er, wie er auch hier schreibt, in seiner Allmacht selbst festgelegt. Aber sie werden eintreffen. Und da ist es wichtig, dass wir doch wirklich auch dazu bereitet sind. Ja, ich komme da nochmal drauf. Ja, der Garant für die Gerechtigkeit im Gericht, ja, wenn ins Gericht, ist kein philosophisches Argument, sondern ein historisches Ereignis. Und da steht auch in unserem Text die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist die Grundlage. In Jesus ist Gott fassbar geworden, gegenwärtig geworden. Durch seine Auferstehung hat er den Tod besiegt und uns einen Weg gegeben, auf dem wir zu Gott, dem Vater, kommen können. Ja, denkt immer wieder an diesen Vers, den wir hier vorne geschrieben haben. Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater in diese Herrlichkeit, denn nur allein durch ihn. Er ist von Gott eingesetzt. Und Gott hat ihn bestätigt, weil er ihn auferweckt hat von den Toten. Und ihm ja diese Gerechtigkeit gegeben hat, ja, die Welt, die Menschen zu richten. Ich wiederhole noch einmal diesen Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist der Kern unseres Glaubens. Es geht nicht um moralische Pflichten oder um moralische Erfüllungen in unserem Leben, sondern um die lebendige Beziehung zu dem auferstandenen Christus. Dass wir diesen auferstandenen Christus persönlich in unserem Leben erfahren haben. Und da komme ich jetzt zum letzten Punkt. Ja, diese Botschaft, dieses Evangelium, ja, das hier Paulus präsentiert hat. Du wirst befreit von dem Gericht Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn er dein Herr ist. Ja, das führt zu verschiedenen Reaktionen. Und das sehen wir auch hier in unserem Text. Drei verschiedene Reaktionen auf diese Botschaft, die Paulus hier auf diesem Areopag gepredigt hat. Und da sind es diese drei verschiedene Reaktionen. Die einen, die spotten und sagen, ja, was hat er das zu uns zu sagen? Ja, Paulus hat ihnen die Torheit des Götzendienstes herausgestellt und hat ihnen diese dringende Botschaft weitergegeben, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, den Erdkreis zu richten in Gerechtigkeit. Er hat ihnen gezeigt, ja, sie haben keine Möglichkeit. Gott hat das letzte Wort. Und sie sollen sich jetzt entscheiden, ob sie diesen Mann, diesen, der aus dem Toten auferstanden ist, diesen Jesus Christus anerkennen oder nicht. Und das sind die einen, die dann gespottet haben und sagen, ach, was erzählst du uns da? Wer ist doch niemand vom Tod auferstanden? Das ist die rationalen, Verstand, die haben das abgetan mit, ach, das ist nicht heute tatsächlich so. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Also es gibt irgendwie noch eine Möglichkeit. Ja, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Irgendwann wird er doch irgendwann mal doch im Himmel sein. Und so weiter. Gibt es so viele verschiedene Variationen, aber und die haben darüber gespottet und sie haben sich so zurückgezogen. Aber dann gibt es die anderen und vielleicht sind auch etliche da unter uns oder unter unseren Bekannten, die es aufschieben. Ja, die anderen sagen, ja, wir wollen dich darüber ein andermal hören. Ja, du hast schon recht. Ja, okay, ja, ist alles in Ordnung. Ja, es kommt ja ein Mann und es ist so das Gericht und so weiter. Aber wir wollen das jetzt nicht machen. Wir haben ja noch Zeit. Und da heißt es dann vielleicht in deinem Leben, es schiebst du es auch vor dir her und sagt, es hat ja noch Zeit, da die endgültige Entscheidung zu geben. Ja, das wirkliche Nachfolgen, das ist echt. Aber das geht nicht auf die lange Bank schieben, weil wir nicht wissen, wie es mit unserem Leben steht, wie lange wir noch hier auf dieser Erde sein werden. Hebräer fordert uns auf, Hebräer 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und das ist die Aufforderung an jeden, der da in sich schlägt und sich fragt, schiebe ich noch diese endgültige Entscheidung für den Herrn, ganz für den Herrn, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Einsatz ihm nachzufolgen. Oder warte ich noch ein bisschen, will noch dies und jenes genießen. Aber da haben wir dann die dritte Reaktion und das ist der Glaube. Wenige schlossen sich Paulus an und wurden gläubig. Interessant ist da, dass sie gläubig wurden, nicht jetzt in diesem Moment, sondern sie schlossen sich Paulus an und wurden gläubig. Das heißt also, sie haben die weitere Botschaft erfahren. Paulus hat ja aufgehört, indem er vom Gericht gesprochen hat, von diesem Mann, den Gott eingesetzt hat. Da kam noch nicht diese Sprache von der Vergebung, von der Erlösung, von Sünde und so weiter, Gerechtigkeit, sondern da haben sie ihn runtergezogen, hör auf. Und dann ging es mit denen weiter, die mit Paulus gingen und die kamen dann zum Glauben. Und darunter war, wir lesen es in Vers 34, Dionysius, einer aus dem Rat. Und das heißt also auch ein hochgestellter Person. Einer aus dem Rat, das war wirklich auch vielleicht so ein Philosoph, der vielleicht auch gute Gedanken hatte, aber hier hatte er erkannt, hier ist es ein lebendiger Gott, der sich hier offenbart hat durch Paulus. Und dem möchte ich jetzt gehorchen. Den möchte ich jetzt haben und hat sich bei Paulus angehängt und hat der zum lebendigen Glauben gefunden. Und auch diese Person, diese Frau Damaris, die hat sich auch innerlich getroffen gefühlt und ist zum lebendigen Glauben geworden. Und da heißt es auch noch, und andere mit ihnen, darüber habe ich mich gefreut. Ja. Es sind zwar wenig gewesen, die durch diese Predigt gläubig geworden sind, aber die dann Paulus nachgefolgt sind und ihm sich informiert haben, wie sie das machen sollten, die sind wirklich gläubig geworden. Und da freue ich mich darüber, ja, dass diese Botschaft, ja, dass Gott ja Frucht geschenkt hat. Ja, was bedeutet das jetzt zum Abschluss noch für uns heute? Der Unbekannte, für manche der vergessene Gott, will von ihnen, von euch, von dir gefunden werden. Er hat sich heute offenbart. Er möchte dein Leben, ja, in dein Leben eintreten. Er fordert uns auf, die modernen Götzen beiseite zu schieben und uns auf das Wesentliche zu besinnen. Die Zusage lautet, er ist jedem von uns ganz nahe. Sie müssen keine religiösen Höchstleistungen erbringen, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Es genügt, das Herz für den Mann zu öffnen, den Gott als den einzig gültigen und bevollmächtigten Retter, aber auch als den gerechten Richter eingesetzt hat, und zwar Jesus Christus. Ja, du musst umkehren und sein Geschenk des Lebens annehmen. Und heute ist für dich auch diese Möglichkeit, Jesus Christus als den Auferstandenen in deinem Leben kennenzulernen. Ja, wenn du schon einen Schritt gemacht hast, dein Leben dem Herrn zu geben, dann schau mal heute in dein Leben selbst hinein. Was ist dir wichtiger geworden? Was stört noch diese Gemeinschaft mit Jesus Christus? Wo ist Jesus Christus? Ja, auf der zweiten Bank, nicht auf dem Thron. Und da ist eine wichtige Entscheidung auch heute. Tue Buße und Gott ist dir nahe. Er möchte, dass dein Leben wieder ganz neu, ganz frisch, ja, ganz vollmächtig wird als Zeugnis für die Welt. Heute hast du eine Möglichkeit. Lass sie dir nicht verstreichen. Wir wollen beten. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir uns immer wieder danach ausrichten dürfen, weil du, der Sohn Gottes, gekommen bist, ja, und diesen Sieg vollbracht hast, der auferstanden bist, um den Tod zu besiegen, um uns, ja, gerecht zu machen. Und danke, dass wir mit dir vorwärts gehen dürfen, weitergehen dürfen und erfahren dürfen, dass du uns durch all diese Anläufe des Teufels oder der verschiedenen, ja, Möglichkeiten, die uns diese Welt bieten, durchdrängst. Herr, dass wir dich verehren und dich verherrlichen. Und danke, dass du jedem von uns hier diese Kraft und diese Überwinderkraft schenkst, Herr. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns nahe bist. Amen.